Kinder oder keine? 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 Herzlich willkommen zu Kinder oder keine? Ein Podcast über Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinder kriegen, kinderfrei bleiben und Kinder begleiten. Ich bin Alissa und das Thema Kinder bekommen oder nicht, das beschäftigt mich heftig. Wenn ihr mehr zu mir und der Idee des Podcasts wissen wollt, könnt ihr euch die Minifolge zu sowas wie eine Einleitung anhören. Herzlich willkommen zu Kinder oder keine. Das ist mein zweites Gespräch, das ich mit Saro geführt habe, ebenfalls am 7. November 2020. Saro kenne ich, weil wir gemeinsam im gleichen Wohnprojekt gewohnt haben. Saro hat mit Loki zusammen zwei Kinder. Falls ihr die vorangegangene Folge gehört habt, wisst ihr auch schon ein bisschen was über Saro. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin Saro. Ich bin das Pronomen sie gewöhnt, mag es aber auch gerne ohne. Und ich bin 36 Jahre alt. Ich lebe in einem großen Hausprojekt. In dem Hausprojekt aber kleinfamiliär. Also in Cis-Hetero-Beziehung mit zwei Kindern. Die sind 4, also ein bisschen über 4 und gerade ein Jahr alt geworden. Die beiden. Und was ich mache, da ist manchmal ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also ich würde sagen, ich mache Moderation und Prozessbegleitung. Einige Leute können sich da eher was drunter vorstellen, wenn ich sage Supervision. Und ich mache das viel in der radikalen Linken, also in linken sozialen Bewegungen. Das heißt, ich begleite viel linke Gruppen. Und ich arbeite noch mit häuslich gewalttätigen Männern. Und dann mache ich noch Arbeit gegen sexualisierte Gewalt. Eher so im Community-Accountability-Zusammenhang, auch in linken sozialen Bewegungen. Das ist es vielleicht hauptsächlich. Und ich verbringe viel Zeit mit Kindern.
Dann will ich dir vielleicht gleich mal die erste Kinderfrage auch stellen. Und zwar würde mich interessieren, seit wann du weißt, dass du Kinder möchtest oder vielleicht auch eigene Kinder möchtest und so auf welcher Grundlage du dich dafür entschieden hast.
Tja, gute Frage. Ich weiß noch, dass als mein Partner, soll ich den eigentlich nennen?
Loki hat das auf jeden Fall gemacht mit dir. Ich hoffe,
das okay. Ist er im Interview eigentlich Loki?
Ja.
Ah ja. Also mein Partner, ich würde ihn Daniel nennen. Ich nenne ihn eigentlich selten Loki, das ist er hier so sein Projektspitzname. Der hat mir irgendwann mal so mit Anfang 20 so ein bisschen gesagt, ey, wenn du mir jetzt sagst, dass du niemals Kinder willst, dann können wir unsere Beziehung eigentlich auch lassen. Und ich war so...
Das hat er mir nicht erzählt.
Siehst du? Gut, dass wir sprechen. Ich war so hin und her gerissen zwischen einem Verständnis dafür, weil ich das ja auch eine Klarheit finde und ja auch irgendwie finde das doch gut, wenn wir wissen, was wir wollen. Und auf der anderen Seite aus so einer feministischen Perspektive habe ich gesagt, du Arschloch, so ungefähr. Weiß nicht, was ich genau gesagt habe, aber ich habe gesagt, ey, das werde ich zu der Zeit entscheiden, wenn es für mich richtig ist und nicht jetzt, nicht mit Anfang 20. Und ich glaube, ich habe irgendwann diese Idee aufgegeben, ich will Jungmutter werden. Die Idee hatte ich mal, weil ich immer dachte, ach, so alte Eltern, das finde ich blöd. Und dann hat sich irgendwie mein Leben so fortentwickelt und ich dachte immer, nee, das ist jetzt gerade gut, wie es ist. Und ich mache jetzt erstmal irgendwie sowas wie Studium, Auslandsaufenthalte, Sachen ausprobieren. War ja auch so viel irgendwie in sozialen Bewegungen und umtriebig auch irgendwie im Ausland und fand das irgendwie alles wichtig. Und dann gab es irgendwann den Punkt mit ein bisschen über 30. Also ich glaube, mit 30 war das Kinderthema noch nicht so präsent. Und irgendwas kurz über 30,
da ist mit was 31 passiert. Da wird's richtig krass, ne?
Ich glaube, wirklich. Wahrscheinlich, es muss 31 gewesen sein, weil mit 32 habe ich ja das erste Kind gekriegt. Ja.
Und mit 31 bist du wohl schwanger geworden, meinte...
Müsste ich ja, ne?
Ja, meinte Loki Daniel. Ja.
Krass, ich kann
das schaffe ich
genau
auf jeden
sagen.
Fall nicht mehr, wenn ich mich dafür entscheide.
Aber irgendwas war da und ich glaube, es war erstmal so ein Gefühl von, oh, ich möchte gerne Kinder begleiten, weil mein Versuch war eigentlich immer eine verbindliche Beziehung zu Kindern zu haben in meinem Umfeld Und dann habe ich festgestellt, so einfach ist es gar nicht, einfach sich mit anderen Eltern zu verbinden und zu sagen, wir machen das zusammen. Und dann irgendwie wurde mir klar, ach krass, okay, da sind so viele verschiedene Vorstellungen am Start, so viel Frage von, wie gut bin ich mit den anderen Eltern, wohnen wir an einem Ort, können wir uns für einen Ort entscheiden. Da muss viel zusammenschwingen, hatte ich das Gefühl, und eine ganz große Offenheit sein. Und wir haben einen Versuch gestartet auch mit anderen Eltern, das ging gar nicht, da irgendwie ins Gespräch
Die schon Kinder hatten.
Genau, die Kinder gekriegt haben, wo wir sehr ins Gespräch gehen wollten und gesagt haben, hey, wir können uns irgendwie so ein Modell vorstellen, das auch gemeinsam zu machen. Und das hat irgendwie nicht funktioniert und irgendwie wurde mein Wunsch dann so stark, dass ich gedacht habe, ich mache das jetzt selber. Und es war auch eine ganz große Neugierde da, das körperlich zu erleben. Das kam dann schon dazu. Und wir haben ganz viel über Pflegekind auch gesprochen, aber das kam erst beim zweiten Kind dann ganz doll nochmal dazu. Die Frage von, aus so einer ökologischen Sicht müssen wir diese Kinder selbst in die Welt setzen. Das war schon, also für mich oder ich würde auch sagen für uns, ein sehr großes Thema, ein sehr großes Hindernis eigentlich.
Dieses ökologische Thema, ja. Dass ihr dachtet so, das Kind wird einen riesen Fußabdruck machen, genau. Und die ganzen Dinge, die das Kind...
Ja, und auch so ein Gefühl von, Menschen machen die Welt so kaputt, also müssen wir jetzt noch mehr Menschen produzieren. Und ich würde sagen, Kinder kriegen war für mich eine egoistische Entscheidung. Also eine Entscheidung für mein persönliches Glück oder vermeintliches Glück. Aus der jetzigen Perspektive würde ich sagen, das ist schon aufgegangen mit dem Glück. Aber also frag mich nochmal in 20, 30 Jahren. Ne? So.
Und dachtest du auch, oha, es ist voll krass, so ein Kind in diese Welt reinzusetzen, wie diese Welt existiert und dass es für das Kind auch ganz schön hart sein könnte?
Habe ich. Ich glaube, ich hatte aber mehr die Perspektive, dieses Kind kann die Welt so kaputt machen, als die Welt macht das Kind kaputt. Und das kann aber auch daher rühren. Und ich glaube, das ist in dem Zusammenhang hier vielleicht nochmal wichtig, dass ich ja aus einer ziemlich privilegierten Perspektive Kinder bekommen habe. Also ich bin weiß, ich habe einen deutschen Pass, ich bin nicht von Klassismus betroffen. Ich werde meistens so gegendert von der Außenwelt, wie ich es irgendwie okay finde. Da spielt viel zusammen, glaube ich, dass meine Erfahrungen irgendwie doch relativ positiv sind, auch wenn ich die ganze Scheiße, die ich mir angucke, oft überhaupt nicht richtig finde oder die mich ganz traurig und wütend macht. Und trotzdem hat das wahrscheinlich auch was damit gemacht, wie ich rangegangen bin.
Ja, das passt eigentlich ganz gut zu dieser Frage mit, welche Grundlage hast du das entschieden? Das hast du eigentlich auch schon gesagt, dass du unbedingt dann selber das Gefühl hattest, auch schwanger werden zu wollen, ne? Und findest du aber gleichzeitig, ich finde es auch manchmal so komisch, dass dieses, wo ich mir nicht sicher bin, kommt das von außen, dass ich jetzt mit 31 plötzlich denke, ich muss mir jetzt strukturiert an diese Entscheidung rangehen, oder ist es wirklich irgendwie das, was alle sagen, dann bekommt, also nicht alle, aber viele sagen, dann diese biologische Uhr, dann plötzlich will man Kinder, also meine Mutter hat es mir auch gesagt, sie wollte ganz plötzlich mit 31 Kindern. Du sagst ja jetzt auch was Ähnliches, aber ich weiß einfach nicht, kommt es von außen oder kommt es aus mir raus? Und ich weiß auch gar nicht, ob es so wichtig ist, aber es ist irgendwie da.
Ja, ich habe mich auch schon gefragt, also vielleicht hat es ja was auch mit einer biologischen Uhr zu tun. Ich würde es aber nicht zu stark biologisieren, weil selbst wenn das da ist, glaube ich, dass das Außen schon sehr stark ist. Und ich glaube, ich habe durch meine relativ privilegierte Position, ich hätte die Möglichkeit gehabt, keine Kinder zu kriegen und ich glaube, mir wäre kein großer Strick draus gedreht worden, vielleicht. Aber zum Beispiel jetzt in der Rückschau, wenn ich mir angucke, wie meine Eltern auf die Kinder von mir reagieren, denke ich so, wow, krass, ich hätte schon lange Gesichter, glaube ich, gesehen, hätte ich jetzt keine Kinder gekriegt, hätte ich diese Enkel nicht produziert. Mhm. Und da dachte ich nochmal, vielleicht gab es da auch Druckmomente, die waren mir gar nicht so präsent und bewusst und die hätte es aber doch ganz schön doll gegeben, hätte ich mich nicht dafür entschieden.
Hast du Geschwister?
Ich habe einen Bruder, der aber noch keine Kinder hat und sich auch gar nicht so sicher ist, ob er irgendwie so selber Kinder kriegen will. Der hat Lust, Teil vom Leben mit Kindern zu sein, aber... Das muss nicht sein, dass er die selber kriegt. Also ich glaube, da gibt es schon verschiedene Faktoren. Und also, ja, ich glaube, für mich war es verhältnismäßig gesellschaftlich gesehen einfach, auch in beide Richtungen zu entscheiden. Glaube ich. Vielleicht stimmt es nicht.
Also glaubst du schon so, das war einfach ein innerlicher Wunsch aus dir raus auch?
Ich glaube schon. Aber ich meine, ich bin sozialisiert. Ne? Ich bin total cis-hetero-kleinfamiliär sozialisiert. Also und alles, was da an Offenheit und Weitblick für andere Konzepte kommt, kam später dazu.
Findest du es jetzt manchmal schade, dass ihr in dieser Konstellation gelandet seid, sozusagen? Oder hast du damit abgeschlossen, nachdem ihr diese Anläufe genommen habt?
Ich glaube, ich finde es schade. Und manchmal kommt es mir jetzt aber auch so vor, als ist es irgendwie okay und vielleicht auch gerade für mich ruhiger so. Aber das ist auch eine Perspektive von einer im Augenblick gut funktionierenden Beziehung, keinem großen Drama. Und ich glaube aber, würde jetzt eine Person von uns sterben zum Beispiel oder stark irgendwie krank werden oder wir uns total zerlegen und hätten dann so eine klassische Trennungssituation, ich glaube, dann wäre mein Blick vielleicht nochmal anders. Ich glaube, mir tut es tatsächlich gut, mich auf wenig Leute zu beziehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre gerade in Auseinandersetzung mit noch 1 bis 3 anderen Leuten, das kommt mir für mich und meine Kapazitäten einfach auch ganz schön viel vor. Deswegen bin ich so unentschlossen. Also ich glaube, ich würde mir einfach eine andere Wohnkonstellation wünschen. Nicht kleinfamiliär in einem großen Hausprojekt, sondern vielleicht kleines Hausprojekt und dafür mehr Miteinander.
Mhm.
Und mehr Menschen einfach näher dran zu haben. Und ich glaube, aber so eine Co-Elternschaft, eine richtige, das fühlte sich irgendwie übers Knie gebrochen an. Also da würde ich jetzt einfach sagen, ach, ich weiß nicht, ob ich da drum traurig sein soll, weil ich habe da nichts gesehen, wo das hätte gut entstehen können.
Hm. Ich finde das auch so ein richtig, richtig schwieriges Thema. Ich glaube, Daniel war ganz ähnlich irgendwie damit. Und ich denke halt schon auch in diese Richtung von, was lebe ich denn diesen Kindern denn auch vor und wie geht's dann weiter in der Zukunft so? Können sich Familienkonstellationen der Zukunft vielleicht auch ändern und dass es nicht mehr nur diese kleinen Familienpaare sind. Ja, hatten wir auch diesen Austausch im Wohnprojekt und trotzdem im Endeffekt alle Familien in diesem Wohnprojekt sind mehr oder weniger, also manche auch weniger, aber eher Zweierkonstellationen. Ne?
Ja, das denke ich auch. Und trotzdem denke ich immer so ein bisschen, vielleicht sind ja auch dieses sich weiterentwickeln, vielleicht ist es kleinschrittiger. Also meine Kinder wachsen ja schon so anders auf, als ich aufgewachsen bin. Und meine Eltern sind ja Kinder von der Kriegsgeneration. Also die sind ja noch ganz krass anders aufgewachsen. Und dafür haben die schon einen großen Schritt gemacht, waren aber in vielen Verhältnissen noch sehr klassisch und auch, finde ich, autoritär manchmal im Stil. Und ich glaube, ich mache schon Sachen ganz anders und wir leben zwar noch in dieser kleinen Familienkonstellation, aber in einem Hausprojekt. Unsere Kinder haben viel mehr Bezugspersonen, mit denen sie easy und warm sind, auf die sie sich beziehen und zu denen sie auch gerne gehen und sich trösten lassen, auch in meinem Beisein. Und ich glaube, das ist schon auch ein Verdienst von dieser Projektkonstellation. Und wenn ich mir so gucke, wie Lovis jetzt mit über 4, mit so Gender zum Beispiel umgeht, denke ich so, ja, da hat schon auch ganz viel funktioniert hier in diesem Haus. Also auch anders zu wohnen. Und natürlich gerät Lovis jetzt in klassische Muster, auch im Kinderladen von ich bin ein Junge und da ganz, ganz klassische Dualitäten aufzumachen. Aber Lovis ist ganz easy damit, wenn Leute den Namen wechseln zum Beispiel. Mhm. Also das ist völlig in Ordnung für Lovis und normal. Und ach ja, okay, eine Person heißt jetzt anders, ja.
Auch wenn Leute kein Pronomen haben oder so? Habt ihr da auch mit Lovis schon drüber gesprochen?
Wir sprechen da viel drüber. Ich glaube, es verwirrt Lovis einfach, weil es anders ist als im Kinderladen und im Kindergarten. Und weil natürlich auch viele Bücher anders funktionieren. Und wir lesen aber ja Bücher auch konsequent anders und so. Und ich versuche da immer so einen Spagat zwischen, das ist die Welt, in der wir leben. Die wird oft so dual dargestellt. Und das ist aber das, wo ich hin will. Und das ist auch eine Realität. Guck's dir an, es gibt einfach ganz viele Leute, die haben nicht einfach nur ein sogenanntes Geschlecht, wie die Gesellschaft behauptet. Und
ich mit denen kommt ja auch Lovis in Kontakt. Genau. Ich meine, im Wohnprojekt gibt es ja auch nicht nur Cis-Männer und Cis-Frauen.
Eben. Und ich glaube, das ist für Lovis jetzt nicht einfach oder auch verwirrend. Aber ich finde es auch total cool zu sehen, dass Lovis damit aufwächst. Und Lovis hat einfach noch nie in meinem Beisein eine neue Person, die Lovis kennengelernt hat, gefragt, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Und das erlebe ich halt auf dem Spielplatz ständig, dass meine Kinder gefragt werden, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Und das macht Lovis nicht. Und ja, genau. Und ich, irgendwie finde ich schon ein Erfolg, dass Lovis das halt eben nicht macht.
Ja, voll. Und ich verstehe gerade auch, was du meinst, habe ich mit diesem Kleinschrittigeren, wo ich denke auch manchmal, ich habe sehr utopische, ideale Ansichten und dass Menschen sich dann damit oder ich mich auch damit selbst überfordern könnte, wenn ich sage, genau so mache ich das. So muss das sein, weil das sind meine Ideale. ich glaube, manchmal muss ich mir auf jeden Fall auch eingestehen, dass meine Praxis, mein Ideal manchmal hinterherhängt und Sachen vielleicht auch nicht so weit sind, wie ich sie mir manchmal wünschen würde.
Ja. Naja, oder dass vielleicht auch einfach, genau, Sachen nicht so weit sind oder vielleicht, und da müssen wir uns vielleicht alle mal drauf überprüfen, einige Sachen nicht so funktionieren, wie wir sie gerne hätten. Also zum Beispiel, ich erlebe hier im Projekt gerade viele Kinder, die ins Teenage-Alter kommen, denen dann die großen WGs zu groß sind. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass das auch was mit dem Alter zu tun hat, mehr Rückzugswunsch oder so. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass sie das in den Medien so nicht erleben oder bei ihren FreundInnen. Aber vielleicht ist es auch einfach einigen Personen zu viel und zu groß. Und ich merke aber immer wieder, dass auch hier Personen ausziehen, die sagen, mir ist das mit meinem Kind zu viel oder meinem Kind ist es zu viel. Mhm. Ja, und dass ich mich dann immer frage, okay, nicht alle Konstellationen, die wir uns überlegen, die unserer Utopie entsprechen, passen vielleicht dann auch für die Kids. Mhm. Oder passen in jedem Alter. Und ich glaube schon auch, dass es für mich ganz gut so ist, wie, dass ich nicht jetzt in einer 12er-WG gerade wohne und das Gefühl habe, ja, dann kümmern sich alle, ganz toll, aber mir wäre es zu viel. Und
habt ihr eigentlich sowas wie Paten, Tante, Patenonkel?
Nee, wir haben da ganz viel drüber nachgedacht, als wir eigentlich bei diesem Co-Elternschaftskonzept waren. Und wir fänden das eigentlich gut. Ich glaube, wir haben das nicht gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir schon keine Menschen haben, mit denen wir das zusammen machen, dann sollen die Kinder selber wählen. Und ich würde ein bisschen behaupten, dass eigentlich zum Beispiel zwei hier aus dem Haus, mit denen wir uns einfach die Kinderbetreuung viel teilen, eigentlich gerade so eine Rolle haben. Mhm. Und vielleicht nicht für immer, ne? Mhm. So, aber zumindest jetzt im Moment, also die zum Beispiel, also die viel da sind, die die Kinder viel trösten, die sich viel interessieren, die, wo wir den Adventskalender zusammen gestalten, also eine so-called Adventskalender, auch da suchen wir nach neuen Möglichkeiten, aber sozusagen, also da, genau, sind wir so zusammen dran.
Und es ist wahrscheinlich auch was anderes, sich selber wen suchen zu müssen, als wenn jetzt eine Person auf einen zukommt und sagt, hey, ich hätte Lust, so eine Verbindung mit deinem zukünftigen Kind einzugehen. Und
genau, also da sind wir immer sehr, sehr offen für gewesen.
Ja, auch. das hatte ich auch total das Gefühl bei unserem kleinen Briefaustausch.
Ja, nur ich kenne es halt einfach auch aus der Zeit, wo ich noch keine Kinder hatte, dass es auch voll schwer ist, als Person ohne Kinder sich da so verbindlich drauf einzulassen. Ich dachte immer, wo soll ich das in meinem Alltag unterkriegen?
Genau, und dann auch, was ist, wenn ich die Stadt wechsle, ist so eine Verantwortung einzugehen, um dann die Angst zu haben, das nicht einhalten zu können. Das meinte ich vorher zu Loki auch schon. Was ist, wenn man dann plötzlich wegbricht? Das will man so einem kleinen Menschen auch nicht antun. So.
Ja.
Ja. Denkst du manchmal darüber nach, was passiert wäre, wenn du keine Kinder gekriegt hast? Also jetzt kommt das manchmal bei dir so durch, dass du noch manchmal so denkst, wo würde ich jetzt stehen, wenn die beiden kleinen Würmchen nicht wären?
Spannenderweise gar nicht, nee.
Krass.
Ich glaube, also höchstens im Kontakt mit Nele mal. Wenn Nele zu mir sowas sagt wie, naja, also ne, dieses Kinder bekommen, haben, begleiten, führt halt eben so viel dazu, dass wir unser revolutionäres Potenzial so verkleinern, hinten anstellen, so vorsichtig werden. Und ich glaube, da blitzt das bei mir mal so auf. So dieses Gefühl von, wäre ich nicht gerade vielleicht viel mutiger bei Sachen, hätte viel weniger Angst, in den Knast zu gehen zum Beispiel. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Aber ich glaube, ich frage mich die Frage selten so. Mhm. Weil das, ich glaube, ich bin oft sehr, sehr dankbar dafür, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Ja, das zieht sich eher durch.
Und hast du das Gefühl, dass sich dein politischer Aktivismus dadurch sozusagen verändert hat? Weil ich nehme dich schon so voll als sehr aktive Person einfach noch so wahr. Und ich hatte bei mir schon auch Angst, dass ich dafür keine Zeit mehr finde oder das einfach so hinten überfällt wie so viele andere Sachen. Aber dann denke ich mir auch wieder, vielleicht verändert es sich einfach auch und lässt sich irgendwie in andere Projekte transformieren. Aber es ist ja schon so, dass Mensch dann weniger Zeit hat, ne?
Ja, und ich glaube, es ist nicht nur die Zeit. Also es ist auch die Zeit, weil wir halt auch im Kapitalismus leben und ich jetzt nicht sagen kann, na, ich begleite einfach nur Kinder und mache Aktivismus, weil irgendwie fordert das System von mir ja nach wie vor, ich muss auch irgendwo Geld herkriegen. Ich habe ja die tolle Situation einer gemeinsamen Ökonomie, wo wir aber alle relativ prekär arbeiten. Also wir sind ja 6 Erwachsene, die halt in anderen Städten leben oder in unterschiedlichen Städten. Und das gibt mir schon auch die Freiheit, diesen Aktivismus weiterzumachen. Das wäre, glaube ich, nicht so, wären wir nicht in der Konstellation. Und ich habe Verbindungen mit genug Leuten, die politisch aktiv sind, dass ich, also ich habe den Anknüpfungspunkt noch. Und das ist aber auch so eine Frage von, wenn ich mal nicht mehr in so einem Hausprojekt lebe, wie wäre das dann? Habe ich dann noch die Verbindung zu Aktivismus? Ich glaube, es ist schon nicht nur die Zeit. Auch, also ich bin abends einfach wahnsinnig platt. Ich kann nicht mehr an so vielen Abenden in der Woche ein Treffen machen. Meine These wäre aber auch, das tut auch Leuten ohne Kinder nicht so gut, ständig auf Treffen abzuhängen. Also ich weiß gar nicht, ob es das ist. Und der Aktivismus hat sich eher auch verändert in so einem Sinne von, ich bin vorsichtiger. Ich habe immer gedacht, ach wieso, kein Problem, ich kann ja auch in den Knast gehen, wenn ich Kinder habe. Aber es ist emotional viel schwieriger. Und nicht nur, weil ich das Gefühl habe, die vermissen mich dann, sondern weil ich das Gefühl habe, ich bin viel erpressbarer. Also auf mich könnte man jetzt viel mehr Druck ausüben. Wenn du nicht kooperierst, dann siehst du deine Kinder nicht mehr. Das ist einfach so viel krasser. Und das ist mir erst klar geworden, als das erste Kind auf der Welt war. Da dachte ich, verdammt, die Illusion ist dahin. Jetzt bin ich erpressbar. Und also ich habe einfach total Angst davor, dass man mich damit kriegt. Aha. Also dass ich damit einfach weichgeklopft werden kann. Und dass ich deswegen, glaube ich, einfach vielleicht meinen Fokus doch automatisch auf andere Aktionsformen gelegt habe, auf welche, die eher so Bewegungsaufbau sind. Also ich gehe jetzt, glaube ich, einfach wirklich seitdem weniger Kohlebagger besetzen. So. Mhm. Ich würde das gar nicht ausschließen und ich kenne auch Leute mit Kids, die das machen. Und es gibt auch Leute, die machen es ja mit ihren Kids. Und ich finde, das kann man auch gut integrieren. Und es ist auch nicht so, dass ich seitdem solche Sachen gar nicht mehr gemacht habe. Aber ich merke schon, ich bin einfach vorsichtiger geworden.
Mhm. Und ich glaube, Leute werden ja auch, also bei dir hängt das jetzt mit den Kindern zusammen, sagst du auch selber, aber Leute, wenn sie älter werden, gibt es ja unterschiedliche Gründe, warum sie sich in andere Felder zurückziehen. Und ich denke mir, dass gerade zumindest das Wichtige ist, dass man dabei bleibt und dass man seine Ideale, ich habe eher so eine Sorge, wenn ich Kinder bekomme, bin ich dann einfach nur noch Familie sozusagen und verliere ich meine politische Praxis total.
Und ich glaube, es gibt halt einfach viele Leute, denen passiert das auch, ne? Ja. Also ich glaube, es ist nicht kein Selbstläufer, da dran zu bleiben.
Ja, voll. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, auch nochmal zu deinem ersten Aussage mit dem selber schwanger werden und so. Also würdest du sagen, es ist eine tolle körperliche Erfahrung und konntest du mit diesem Körpergefühl, hat es deinen Körper irgendwie verändert und kannst du damit umgehen oder magst du das? Hat es auch positive Sachen in dir ausgelöst? So, ich finde dieses Körperliche einfach total krass, aber auch total interessant.
Ah, komplexe Frage. Also, ich hatte total Angst davor, vor diesem Moment, bäm, jetzt bin ich schwanger. Und es war genau so, bäm, krass, ich bin schwanger. Wie krass ist das eigentlich? Und dann so festzustellen, ah nee, okay, aber ich bin immer noch ich. So, alles noch dran. Und dann war es, also die ersten Monate beide Male relativ anstrengend. Also die ersten drei, diese typischen. Beim ersten Mal hatte ich eine krasse Nesselsucht, also ich hatte so Ausschlag am ganzen Körper und auch so krass Kreislauf, das waren nur 3 Tage oder so. Aber ich hatte schon auch krasse, durch diese hormonelle Umstellung und ich habe eh so Allergien und so ein Kram, das hat mich schon ganz schön zerlegt. Und beim zweiten Mal war mir noch mal schlechter als beim ersten Mal zum Beispiel. Ach, schon
mit Spucken und allem?
Nee, ich musste nie spucken, aber ich habe auch da so eine Art Phobie oder Angststörung immer. Ich glaube, ich unterdrück das, aber mir war schon sehr schlecht immer mal wieder. Mhm. Also das war schon, es war aushaltbar. Das war eher ätzend, aber zum Beispiel dieses dicker werden, runder werden und so, das fand ich schön. Das war irgendwie ganz cool. Also ich mochte nicht mehr so beweglich zu sein. Also dieses fängt ziemlich früher an. Also bei mir zumindest war das so, ich konnte mich nicht mehr so zusammenrollen. Also alles, was so nach vorne überbeugen, Bauch und so, war schon ungemütlich. Und ich muss sagen, auch jetzt über ein Jahr nach der letzten Geburt genieße ich das total, so beweglich zu sein. Ich kann meine Knie ans Kinn ziehen und das finde ich ganz großartig. Ich fand das schon mit dieser Unbeweglichkeit und Behäbigkeit irgendwann zum Schluss ganz schön anstrengend. Mhm. Und genau, aber diese körperlichen Veränderungen fand ich irgendwie gar nicht so schlecht. Ich fand meine Brüste riesig, also das war fand ich immer schon ein bisschen erschreckend und krass. Also dass ich immer dachte, und die taten weh und das war unangenehm. Mhm. Aber ich glaube, so dieses in mir wächst da Leben war immer total spannend beide Male. Und bei mir aber auch immer so ein bisschen Angst besetzt. So die krasse Verantwortung, da wächst wer in mir, mache ich das alles richtig, passe ich gut genug auf, ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich schwankte immer zwischen so einem guten,
ich mache trotzdem viel und das passt schon und ist alles in Ordnung und dann aber auch immer wieder so Besorgnis, ob das auch alles in Ordnung ist und so. Das war schon immer mal so.
Und auch, dass du mehr so drüber nachgedacht hast, was esse ich jetzt und solche Sachen, oder?
Ja, ein bisschen schon. Es gibt ja so Sachen, die sollen dann nicht gegessen werden. Also, und dann wird immer gesagt, ja, besonders so frisches Gemüse, viel mehr waschen, weil, ne, diese ganzen Infektionsgeschichten. Ich glaube, da war ich immer einigermaßen entspannt. Also, ich glaube, das fand ich immer nicht so witzig. Es ploppten Ängste auf, die vielleicht auch ganz irrational waren teilweise, aber gerade so mit Essen und so war ich immer ganz entspannt, glaube ich.
Und hast du dann so Schwangerschaftsratgeber Sachen gelesen oder hast du dich einfach so informiert über GynäkologInnen, oder?
Ich habe schon gelesen. Mhm. In erster Linie in der ersten Schwangerschaft. In der zweiten hatte ich nochmal ein anderes Buch, das fand ich nochmal anders gut. Und ich fand es schon gut, immer ein bisschen mitzulesen, was passiert eigentlich gerade, warum fühlen sich Sachen vielleicht wie an und so.
Mhm. Und sag mal, Sarah, hattest du eigentlich eine Hebamme? Ich weiß gar nicht, du hast ja keine Hausgeburt gemacht.
Ja, wir wollten beide mal ins Geburtshaus und beide Male hat es nicht geklappt. Also wir hatten immer eine Hebamme aus dem Geburtshaus. Hausgeburt habe ich nie geplant beim ersten Mal, weil ich irgendwie Sorge hatte. Und besonders beim zweiten Mal auch, weil ich das Gefühl hatte, mein älteres Kind ist in der Wohnung, das soll da auch betreut werden können. Ich wollte einfach weg und alleine und das einfach auch irgendwie so für mich dann sein, beziehungsweise mit Daniel zusammen. Und auch nicht in diesem Hauskontext mit irgendwer hört mich oder so. Fand ich irgendwie gut, woanders zu sein. Und Lovis, das erste Kind, kam ja 4 Wochen zu früh und da waren wir noch nicht in diesem Wir-dürfen-ins-Geburtshaus-Ding. Und Malu, das zweite Kind, hatte so Extrasystolen, die erst kurz vor der Geburt festgestellt wurden. Das ist wie so ein extra Herzschlag, der da so reinfunkt, was nicht Schlimmes sein muss, aber wo das Geburtshaus dann gesagt hat, na, uns ist es lieber, wenn ihr ins Krankenhaus geht. Und da waren wir schon ganz schön enttäuscht, dass wir das zweite Mal in diesem blöden Krankenhaus waren. Und wir sind auch beim zweiten Mal voll gut damit klargekommen. Aber gut fand ich das einfach nicht.
Schön ist da wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee. Ja, da kann ich auch lange drüber reden. Das Geburtshaus
ist so schön einfach, ne? Ich war da ja einmal, weil eine Freundin von mir ein Praktikum da gemacht hat. Und dann habe ich mich da ganz wohl gefühlt.
Ist auch ganz toll da. Und Krankenhaus ist halt gar nicht so. Und mich haben sie immer bis kurz vorher nicht in den Kreissaal gelassen, weil immer irgendwie die Einschätzung war, ich bin noch nicht so weit. Und beim ersten Mal bin ich unter Presswehen in den Kreissaal, wirklich so im Laufschritt, und beim zweiten Mal musste Daniel auch die Hebamme auf den Flur rausholen, weil ich es nicht mehr reingeschafft habe, weil ich irgendwas, ich bin in der Schwangerschaft irgendwie eher ein bisschen nervöser, glaube ich, zum Ende immer gewesen, und unter der Geburt passiert bei mir irgendwas, dass ich das einfach so alleine durchziehe, und das war jetzt zweimal so, komme mit Wehenschmerz relativ gut klar und denke mir so, okay, wenn ihr mich im Kreißsaal nicht haben wollt, dann mache ich das jetzt alleine. Und ich habe beim zweiten Mal jetzt 4-Füßler-Stand auf dem Parkplatz gemacht, Ende September. Da war abends niemand und die haben uns nicht in den Kreißsaal gelassen, weil sie gesagt haben, nö, du bist noch nicht weit genug. Und dann hatte ich aber das Gefühl, okay, aber irgendwo muss man ja sein. Also es gibt dann keinen Ort zum Sein, auf dem Gang oder im Zimmer, wo andere Leute sind. Und dann habe ich mal einen 4-Füßler-Stand auf dem Parkplatz gemacht, mich an Laternen festgehalten und irgendwann habe ich gesagt, oh, ich glaube, wir gehen mal hoch. Und dann habe ich es nicht in den Kreißsaal geschafft, sondern musste wieder abgeholt werden und habe dann wieder nur ein paar Presswehen im Kreißsaal gehabt und hatte dann so ein Kind.
Krass, aber irgendwie ist es auch ein bisschen schön, oder? Also es ist einfach, ich habe wohl 36 Stunden gebraucht, bis ich da mal rausgekommen bin. Ja. Also,
nee, bei mir dauerte es nur länger, bis die Wehen richtig liefen, jetzt beim zweiten Mal. Aber als die mal da waren, war das wirklich eine Sache von 1,5 Stunden.
Und du hattest auch nicht so krasse Angst davor, vor der Geburt?
Ja, irgendwie schon, aber nur, bis es richtig losging. Also und die Angst hatte ich eigentlich nur hier zu Hause mit, wann geht's los, wie geht's los, in welcher Situation. Und als mir dann die Fruchtblase hier geplatzt ist, war ich schon wieder ganz schön nervös. Aber dieses Ganze dann im Krankenhaus sein, da war ich einfach eher so, ey, es soll jetzt losgehen und so. Ich habe gar nicht so Angst vor den Wehen gehabt, sondern ich kann die Wehen immer so ganz gut, also was heißt immer, die 2 Male, begrüßen. So als, die Wehen bringen mich zur Geburt und zum Kind, die sind nötig, um mich zu öffnen. Ich glaube so, die tun hammermäßig weh.
Hast du schon mal was erlebt, was ist genauso schmerzhaft? Weil ich habe öfter gehört, die Geburt ist das Schmerzhafteste, was man erleben kann.
Das weiß ich nicht, weil ich bin ja, wenn ich mir den Zeh irgendwo stoße, einfach nicht unter Hormonen. Also deswegen habe ich das, ich habe mir letztens den Zeh richtig doll angehauen und es hat einfach so ein paar Minuten gebraucht, bis ich wieder klargekommen bin. Und den habe ich mir nur gestoßen und ich habe auch gejault. Oh, ich habe 2 Kinder gekriegt und warum zur Hölle tut das jetzt so weh? Und das ist ja viel kürzer. Und der Venenschmerz ist halt viel krasser und intensiver, aber durch diesen Hormoncocktail finde ich total aushaltbar und den kann ich beatmen. Und wenn ich mir einen Zeh stoße, dann kann ich da irgendwie nicht mitatmen. Dann tut es einfach nur weh. Und bei den Venen habe ich das Gefühl, ich habe da voll irgendwie Yoga gemacht und Kurse und irgendwie ist das, fand ich es handhabbar, die beiden Male. Aber ich weiß ja auch, dass das längst nicht allen Gebärenden so geht und dass es für einige viel schlimmer ist. Geburt fand ich richtig toll. Also diesen Geburtsvorgang finde ich wahnsinnig toll. Ganz kraftvoll, wow, intensiv. Ich habe beim zweiten Mal jetzt aber ganz laut geschimpft. Erinnere mich bitte daran, dass ich das nicht nochmal mache.
Echt?
Ja, ich habe gesagt, ich habe mich ja eh mit der Entscheidung zweites Kind sehr schwer getan. Und beim zweiten Mal habe ich wirklich geschimpft und habe gesagt, nicht nochmal und erinnert mich da bitte dran.
Krass, ja, aber dass es jetzt schon wieder sich so verändert.
Ja.
Und hast du auch das Gefühl, dass sich so dein Körpergefühl durch die ganzen zwei Schwangerschaften und das Gebären, so dass du so einen anderen Bezug zu deinem Körper bekommen hast?
Ja, vielleicht ein bisschen schon.
Weil man den ja schon voll viel auch beobachtet und so, ne?
Doch, ja, ich denke schon. Nur ich bin auch mit Sachen unzufriedener irgendwie, ne, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, irgendwie Sachen fühlen sich anders an, also Brüste hängen doller und das passiert aber mit dem Alter eh. Also ist das jetzt zwei Schwangerschaften und Stillen oder ist das einfach auch, ich bin halt 36, natürlich habe ich keine Brüste mehr, die zum Himmel stehen. Ist so irgendwie, ne? Mhm. Also es haben sich auch Sachen verändert oder ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mehr Probleme im unteren Rücken, da ist alles lockerer geblieben als vorher. Also es gibt auch so Stellen, wo ich denke, oh ja, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. War es auf jeden Fall wert. Aber ich habe auch das Glück, ich habe halt irgendwie keine so körperlichen Veränderungen, die ich ganz blöd finde und die jetzt geblieben sind. Also ich weiß ja auch auf jeden Fall von Menschen, die ihre Schwangerschaftsstreifen ganz blöd finden und andere mögen sie halt, ne? Und ich habe aber einfach gar keine. Das heißt,
du hast nie welche bekommen?
Nee. Oh, krass. Irgendwie sind bei mir bei beiden Schwangerschaften keine aufgetaucht und mein Bauch sieht aus wie vorher, bloß ein bisschen weicher, würde ich sagen. So ein bisschen, ja.
Also ich merke, ich denke über diese Dinge auch nach und da denke ich aber auch, da bin ich auch noch voll in dieser Gesellschaft einfach drinnen, dass ich so denke, ah, wie sieht mein Körper denn danach aus? Ich komme ja jetzt schon manchmal nicht klar, wie wird es denn erst, wenn ich mal eine Schwangerschaft erlebt habe? Aber andererseits denke ich auch, es kann so voll das krasse Gefühl sein, so von, ich akzeptiere jetzt einfach, wie mein Körper ist auch und dann dieses, ich habe auch in meinem Körper schon einen Menschen drin gehabt, das ist jetzt okay, dass er so und so aussieht. Auch wenn es natürlich auf einer ideologischen Ebene alles okay ist und Körper einfach aussehen können, wie sie aussehen können, ne?
Ja, da steckt einfach die Gesellschaft tief in uns drin, ne?
Ja.
Ich bin meinem Körper einfach auch tierisch dankbar, ne? Also, dass er zwei so wunderbare Kinder beherbergt hat und das alles so toll gemacht hat.
Das ist so ein Wunder irgendwie. Ja. Das ist so faszinierend. Und während der Schwangerschaft und so, habt ihr euch da so voll viel darauf auch vorbereitet, was es jetzt bedeutet, Kinder zu haben und habt so überlegt, was ihr dem Kind für Spielzeug und habt schon so Fantasien gehabt, wo es zur Schule geht und zum Kindergarten und so? Oder habt ihr eher so, das passiert jetzt einfach und wir gehen so damit um, was jetzt passiert oder ein Zwischending oder was ganz anderes?
Mein erster Impuls ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir hatten schon so Vorstellungen, ich glaube, dass wir so manchmal zum Beispiel auf unseren Fahrradtouren auf dem Balkan manchmal so gesagt haben, stell dir mal vor, wir sind jetzt schon mit dem Kind unterwegs. Also manchmal haben sich auch Geschichten so verselbstständigt und ich glaube, das waren aber keine festen Bilder, aber das waren vielleicht so Wünsche.
Und ich so glaube, romantische Fantasien.
Ja, romantische Fantasien, aber ja, vielleicht auch einfach offene Gedanken, die wir einfach so mal hingestellt haben. Und da bin ich gerade echt unsicher, ob wir da so Pläne hatten. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei uns was passiert ist, was auch eine Freundin von mir sagt. Wir hatten immer so Vorstellungen von, ja, andere Leute erzählen irgendwie, mit Kindern gehen bestimmte Sachen nicht mehr, wir kriegen das hin. Und jetzt sind wir in der Realität und es gehen ganz viele Sachen. Und ich glaube, wir machen auch andere Sachen nicht oder wir machen andere Sachen, die andere Eltern wiederum nicht machen oder andere Bezugspersonen. Aber dieses Gefühl von, ja, es ist halt nicht alles so einfach, wenn da zwei Personen mehr dabei sind, die andere Bedürfnisse haben. Und wenn ich diese kleinen Menschen für voll nehme und die auch frage oder beobachte oder erspüre, was die brauchen, dann mache ich nicht mehr alles so wie vorher. Und da würde ich aber nicht sagen, das ist so ein, oh je, oh Hilfe, das funktioniert nicht mehr, sondern ich teile halt einfach jetzt mein Leben mit mehr Menschen. Das heißt, es sind auch mehr Meinungen da und Bedürfnisse, ja, für verschiedene Situationen.
Und man muss dann so eigene Bedürfnisse halt mehr auch zurückstellen manchmal, ne? Aber das ist dann halt auch die Entscheidung, die man mit dem Kinderkriegen wahrscheinlich getroffen hat. Und langsamer ist man, ist doch bestimmt viel langsamer in allem.
Ich glaube, unterschiedlich. Ich habe eine Freundin, die ist relativ schnell in vielen. Und ich glaube, die ist einfach immer noch schneller als ich. Also die hat auch ein Kind und die ist immer noch auch schnell irgendwie in Sachen. Die kann immer noch ihr Kind schnell anziehen und rausgehen. Ich bin immer noch langsamer als sie. Da ist man langsamer in allem. Ich war auf jeden Fall in der Schwangerschaft sehr langsam, besonders gegen Ende. Und das habe ich wahnsinnig genossen, diese Entschleunigung. Und ich würde mir wünschen, dass ich mir davon eigentlich was beibehalte. So mit diesem Ding von, ich bin schwanger, war das immer so eine Erklärung. Und ich kann ja nicht schneller. Und das war total cool. Und ich glaube, mein Anspruch an Schnelligkeit ist jetzt wieder gestiegen.
Das frage ich mich auch. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, aber ich sag mal kurz. Ne?
Ja.
Ich frage mich das auch, ob das halt auch mit in dieses Kinderwunsch- oder Kinderfantasien-Ding reinspielt. Diese Idee von dieser Gemütlichkeit damit. Weil auch wenn ich so bei euch hier bei euch reinkommen und dann liegt überall Spielzeug, es sieht so gemütlich aus alles und dieses von, ja, es ist dann so eine Entschleunigung, die ich mir selber nicht erlaube, weil ich kann ja eins nach dem anderen machen und so, und wenn ich aber die Verantwortung für einen kleinen Mensch habe, dann muss ich den mitdenken, weil ich mich dafür entschieden habe, und es ist natürlich nicht so ein cooler Impuls, deswegen ein Kind in die Welt zu setzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt in dieser Kinderfantasie.
Das kann ich mir vorstellen. Wobei ich mir das, glaube ich, nicht so klar gemacht habe mit dieser Entschleunigung. Und als ich noch keine Kinder hatte, fand ich Kinderbetreuen manchmal auch so ein bisschen langweilig. Dann stand ich manchmal so irgendwo rum, tierisch lange, und so ein Kind hat irgendwo so rumgepult und gepuzzelt. Und ich dachte so, pff, ja, das könnte ich jetzt genießen, aber puh. Und spannenderweise genieße ich das jetzt viel mehr. Also dieses, ja geil, ich kann einfach den Nachmittag auf dem Hof oder auf dem Spielplatz rumstehen. Und ich habe manchmal immer noch diese Momente von, oh scheiße, To-Do-Liste ist so lang, ich könnte jetzt auch arbeiten oder ich will irgendwo hin und das dauert so lange. Aber irgendwie, ich genieße das manchmal, dass ich einfach so rumstehen kann. Und klar, es ist ein anderes Rumstehen, weil es ist ja Rumstehen und ich habe immer so Antennen an dabei, weil ich ja trotzdem immer noch gucke, geht es dem Kind gut, läuft es irgendwie auf die Straße vor ein Auto. Es ist ja nicht Rumstehen im Sinne von, ich bin für mich, ich kann mich um mich kümmern, ich spüre gut, wo ich gerade bin.
Und du kannst auch kein Buch lesen oder so.
Genau. Ne? Es ist natürlich was völlig anderes. Ne? Mhm. Und interessanterweise, also irgendwer hat mal zu mir gesagt, wenn Menschen Kinder kriegen, dann ist es wie in ein anderes Land ziehen. Weil wir dann mit anderen Augen durch die Welt gehen und feststellen, wie viele Orte auch einfach nicht besonders kindgerecht sind oder Kinder nicht gern gesehen, weil es so laut oder du kommst mit dem Kinderwagen nicht rein oder Stillen ist da unpassend, du kannst da keine so vollgekackte Windel auspacken. Es gibt schon relativ viele Orte, wo das irgendwie nicht so passt. Ich glaube, manchmal gucke ich jetzt auf Menschen, die keine Kinder haben und denke so, krass, es ist doch einfach ganz schön anders und das hätte ich mir ohne Kinder gar nicht so vorgestellt. So, was du meinst halt mit diesem weniger Zeit für sich haben und so. Und das ist eine Entscheidung. Ich laufe gar nicht rum und denke so, boah, krass, das ist voll schlimm. Gar nicht, aber ich merke schon, also ich versuche irgendwie seit ein paar Tagen einfach so eine kleine organisatorische, technische Sache bei mir zu regeln. Und dann weiß ich nicht, wann ich das machen soll. Und dann schleppe ich das tagelang mit mir rum und abends bin ich zu müde.
Das hört sich irgendwie schon auch anstrengend an, muss ich sagen.
Ist es auch, aber dafür gibt es einfach ganz viel. Ne? Also es gibt mir ganz viel. Und also die Zeit mit den Kids zu verbringen, die ich den Kopf frei habe und nicht darauf hänge, was ich sonst gerade machen wollen würde oder so, das ist großartig.
Mhm.
Also ich glaube, die Kunst ist einfach auch, einfach da zu sein und da drin Spaß zu haben. Ich kenne schon auch Eltern, die sagen so, oh Gott, mit meinen Kindern spielen, das ist voll anstrengend. Aber ich sehe das auch als, ich begebe mich auf Augenhöhe und das ist unsere Kommunikationsform, miteinander zu spielen. Und das ist irgendwie nicht, ich mache das pädagogisch, weil das wichtig ist, sondern so bin ich mit meinen Kindern. Das ist zusammen sein und das ist halt eben auch mal spielen. Und das ist richtig cool. Ich bin total gerne irgendwie ein Tier. Genau, ich kriege manchmal Rollen zugewiesen und die mache ich dann. Und das ist richtig cool, das macht richtig Spaß.
Das ist doch auch dieser Erziehungsansatz, von dem hat Loki vorher auch kurz erzählt. Wie heißt das nochmal?
Also das ist so Spielhören
nicht zum Beispiel. Nicht Erziehungsansatz, ne? Begleitansatz.
Ja, ich würde auch nicht Erziehung sagen.
Genau. Ich sage jetzt auch nie wieder Erziehung.
Ja, genau, ich würde auch sagen, ja, und genau, also es gibt dieses Spielhören, diesen Ansatz, ne, oder Wunschzeit. Also auch einen bestimmten Zeitraum den Kindern zu geben und die bestimmen zu lassen, was da drin passiert. Ich bin nicht die Klügere da drin, sondern ich bin die, die rumkommandiert werden kann oder die sich zum Affen macht. Oder.
Ich stelle mir halt voll krass vor, wenn ihr auch so Ansätze habt, von wie ihr die Kinder begleiten wollt, dass dann andere Eltern hier auch auf dem Hof oder in einem Kinderladen, wo ich auch denke, warum gibt es da nicht schon viel mehr so Workshops für die Erziehenden, für die Begleitenden, dass sie zum Beispiel anders auf Gender achten, auf Geschlechter, auf Pronomen. Warum passiert sowas nicht mehr? Und da dann das Kind irgendwie in diese Welt rauszulassen, das stelle ich mir auch krass vor, muss ich sagen. Und dann auch nicht überall Konflikte anzufangen.
Ja, ich glaube, das ist es auch. Und trotzdem frage ich mich, ist das nicht für alle so? Also für alle, die Kinder begleiten, dass sie sich irgendwie ein bisschen was überlegen und da eine Haltung zu haben und dann gehen die Kinder woanders hin und sie, ob sich nicht alle, die Kinder begleiten, dann irgendwie so ein bisschen fragen, oh, ist das da so gut? Also, also wäre meine These und das ist aber vielleicht, bin ich da jetzt auch auf irgendwelchen Augen blind. Mhm. Also, das ist ableistisch, versuche ich mir abzugewöhnen. Also vielleicht habe ich da Sachen nicht auf dem Schirm, wenn ich sowas sage, weil ich nicht weiß, wie das für verschiedene Eltern ist, mit verschiedener sozialer Herkunft. Und wenn ich jetzt sage, alle machen sich da so ein Konzept, weiß ich gar nicht. Ich glaube, für einige Menschen ist vielleicht Kinderkriegen auch viel natürlicher. Ich glaube, das ist auch so eine komische bürgerliche Vorstellung, dass wir versuchen, unsere Kinder zu formen und unsere Welt sich da irgendwie so mit reinzubringen. Ich glaube, es gibt sicherlich auch, also genau, ganz andere Ansätze von, dass es so ein ganz natürliches, das gehört zum Kreislauf des Lebens dazu. Und ich kriege ganz natürlich Kinder und also so wie
und wie anders sich das auch vor Jahrhunderten noch zugetragen hat, also in diesem Buch Die Uhr, die nicht tickt, da stand es auch immer wieder drin, dass früher Kinder halt nicht so, Eltern waren nicht so, dass sie sich pädagogische Konzepte überlegt haben, sondern die Kinder waren halt da, haben mitgearbeitet auf den Höfen und so. Und jetzt ist ein Kind so voll das Projekt.
Ja.
Würdest du eigentlich sagen, dass Kinderkriegen auch ein Projekt sein kann?
Aber ich glaube schon.
Auch ein politisches Projekt?
Ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Besonders, wenn man, wie du halt eben sagst, in dann andere Kontexte geht. Ich bringe ja meine Weltsicht mit. Im Kinderladen sind mir bestimmte Sachen wichtig, wie Gender oder dass es zu Fasching keine sogenannten Indianerkostüme gibt oder so. Ne? Also, und ich bin ja immer wieder dann an Stellen da dran. Als Eltern bin ich ganz schnell ja, also wenn ich schwanger bin, mit so einer Cis-Hetero-Welt ja auch konfrontiert im Sinne von, dann wackel ich da als Paar in so einem Geburtsvorbereitungskurs, weil queere Geburtsvorbereitungskurse gibt es halt in Berlin, in anderen Städten glaube ich kaum. Das heißt, ich bewege mich ja sofort in so einer Cis-Hetero-Welt und wenn ich dann da aber halt mit sowas um die Ecke komme, wie ich habe da auch andere Sichten drauf, auch wenn ich nach außen sehr auch so gelesen werde und ja auch als Cis-Hetero-Paar dann da bin, trotzdem habe ich ja auch bei bestimmten Sachen oder hinterfrage nochmal Sachen und da stoße ich natürlich dann irgendwie auch Stirnrunzeln in solchen Runden viel.
Mhm. Apropos Stirnrunzeln, wie würdest du es finden, wenn Loki sein Sperma anderen Leuten zur Verfügung stellt?
Wir haben da schon viel drüber gesprochen und ich habe das auch immer mal wieder vorgeschlagen.
Stimmt, also, du hast das, glaube ich, auch in dem Flinter-Austausch.
Und es gab immer wieder Situationen, wo Freundinnen von mir ein Kind kriegen wollten und gerade keinen Partner hatten oder der Partner nicht wollte. Und ich habe immer wieder...
Oder ja auch Beziehungen, wo einfach niemand dabei ist, wo Sperma produziert. Genau. Ne?
Also und grundsätzlich fände ich das, glaube ich, total schön. Und ich merke aber, dass es jetzt, seitdem wir selber Kinder gekriegt haben, auch nochmal was mit mir macht. So dieses Gefühl von, okay, was heißt das? Und wenn Loki dann das Bedürfnis hätte oder die Absprache auch da nochmal mehr Teil von zu sein, trotzdem auch, ob ich das nicht auch ganz schön herausfordernd fände, einfach dieses, weil wir dann doch ein größeres Bezugssystem werden. Mhm. Und ich so ein bisschen das Gefühl habe, es ist nicht einfach nur, der gibt irgendwo Sperma, sondern ich muss auch Teil dieser gesamten Konstellation sein, weil das funktioniert ja nicht, dass er dann irgendein Kind noch irgendwo besuchen fährt oder doch irgendwie Bezugsperson ist. Das hängt ja mit mir organisatorisch schon alleine zusammen und natürlich auch emotional und ich muss schon auch gestehen, da kommen schon auch irgendwelche Ängste hoch mit Verlust, Angst von, der teilt dann irgendwie noch Leben anderswo mit anderen Leuten, auch wenn da keine Liebesbeziehungen dranhängen müssen. Ne? Mhm. Aber also ich bin da schon, also ich muss da glaube ich auch ehrlich mit mir sein, irgendwie ängstlich. Ja, ich glaube, auch da bin ich wahrscheinlich mit meinen Gedanken irgendwie voraus, sozusagen meinem Gefühl, dass ich, ne, in der Utopie fände ich das total super, wenn wir das einfach ganz easy machen würden. Und bin ich realistisch, würde ich sagen, wow, da müsste ich schon auch ganz schön gut drüber reden und auch mit den Personen, die das dann betrifft und so.
Und bei den Freundinnen, die haben das aber dann anders gemanagt gekriegt.
Genau. Wir hatten einfach nie eine konkrete Anfrage.
Ah.
Also es war nie so konkret. Es war immer nur so, dass ich gesagt habe, ja, aber wenn das nicht geht, dann frag doch Daniel.
Und, das habe ich auch früher schon gehabt mit einem Ex-Partner, dass ich ihn gefragt habe, hey, kannst du dir nicht vorstellen, der und der Person.
Genau.
Ja.
Ja. Ich weiß halt einfach auch, dass es nicht so einfach ist, weil ich kenne ja Menschen, die das gemacht haben. Und das ist schon auch Arbeit, einfach auszuhandeln, welche Rolle nehme ich. Wollt ihr nur Sperma oder wollt ihr auch mich als Person da drin haben? Und das ist schon auch viel Aushandlung und so. Und also,
ja, Freundinnen von mir machen das gerade auch und sind da auf dem Weg. Mit denen möchte ich auch sprechen.
Mhm.
Und die haben, glaube ich, so, dass das Kind dann nachher das halt wissen kann und selbst Kontakt aufnehmen kann zu der Person. Aber also er, der Spermageber, nicht so eingebunden ist. Ja, ich finde es auf jeden Fall, vielleicht komme ich irgendwann nochmal auf euch zu, wenn es bei mir soweit werden sollte.
Genau, mach mal und dann müssen wir
diskutieren.
Gucken. Ich glaube, ich fände es gut, wenn wir da halt auch ein bisschen Zeit für haben, ne? Wenn das halt eben nicht so ist, hier, ich möchte das jetzt gerne in den nächsten 2 Wochen machen oder in den, also, das ist natürlich Quatsch, aber ne, ich habe das Gefühl, meine Erfahrung mit diesem, also Co-Eltern, überhaupt auch eine Poly-Beziehung oder so, das braucht einfach alles ganz viel Zeit und Entwicklungszeit.
Voll.
Und so. Und da bin ich ja auch schon dran gescheitert, eben, ja, genau deswegen, mit diesem, wie ernsthaft gehen wir das eigentlich an, solche Fragen, und wie sind wir auch bereit, dann quasi unseren ganzen emotionalen Shit da irgendwie mit reinzubringen.
Total. Ja.
Das deswegen ist einfach, frag uns so gerne an, und ich bin einfach nur gerade auch einfach vorsichtig.
Das ist so auch so eine krasse Entscheidung, ja, würde ich sagen. Also ich finde es für mich auch voll eine krasse Entscheidung. Also wenn das überhaupt für mich, ich bin gerade ja total im Schwimmen, ob ich das überhaupt möchte, Kinder, ne? Aber wenn ich das möchte, finde ich das auch so eine krasse Entscheidung. Wen frage ich da? So viele cis-männliche, spermaproduzierende Freunde habe ich gar nicht. Also,
spricht aber auch irgendwie für deinen Freundeskreis, oder?
So, jetzt klingelt der Wecker schon wieder. Sollen wir jetzt aufhören, Saro? Du musst vielleicht auch mal zum Essen gehen.
Wie spät
ist
es denn?
Es ist 18 Uhr.
Ah ja, also genau, wir essen um 18 Uhr Abendbrot. Das tun wir auch gerne alle zusammen. Richtig klasse. Ich finde es auch immer ein bisschen schade, wenn ich nicht dabei bin. Aber wenn du noch eine Frage hast, beantworte ich auch noch eine. Find's aber auch gut.
Ich finde, wir haben ein richtig schönes Gespräch gehabt und ich mochte auch voll gerne, ich habe das Gefühl, die Gespräche haben sich richtig gut ergänzt, deine und Lockies. Du hast nochmal ganz andere Ansätze und ich habe dich manche Sachen nicht gefragt, weil ich dachte, du würdest jetzt vielleicht ganz genau das Gleiche erzählen. Manche Sachen hast du aber dann auch anders erzählt. Ganz spannend. Ja, ich freue mich total und ich meine, wir haben jetzt auch 50 Minuten geredet, ne?
Krass.
Also, ich drück mal Stopp, ne?
Mach mal.
Oder, ich muss dich noch eine Sache fragen.
Ja,
stimmt.
Mach mal.
Das ist mein Konzept nämlich, das habe ich Locki auch gefragt, und zwar, gibt's noch was, das habe ich Locki vergessen zu fragen, gibt's noch was du abschließend sozusagen sagen möchtest? Es wäre die erste Sache. Oder ich sag die zweite auch gleich, dann kannst du dich auch entscheiden, welche Reihenfolge. Wenn ich diesen Podcast jetzt weiter verfolgen sollte, gibt es Sachen, wo du denken würdest, das wäre spannend, noch andere Menschen zu fragen. Das fändest du auch spannend, von anderen Menschen zu erfahren, sozusagen. Weil ich dachte, das könnte ich auch immer so weitertragen, falls noch Fragen weiter entstehen.
Na, je nachdem, ich fange mal mit dem zweiten an,
wie
groß du das Thema machen willst. Also ich komme jetzt ja gerade aus so 2 Moderationen, eine zum Thema Klassismus, eine zum Thema, na, weitergefasst, ja, Ableismus, aber auch andere Themen. Und ich glaube, mich interessiert jetzt gerade nach diesen 2 Tagen ganz doll die Frage, was sagen da weniger privilegierte Menschen zu? Also mich würde total interessieren, was würde auf diese Fragen jetzt zum Beispiel eine schwarze Deutsche erzählen oder eine Person mit Fluchthintergrund oder eine Person, die von der Gesellschaft als behindert gelabelt wird oder als sogenannt psychisch irgendwie nicht in Ordnung, also neurodivers, sagt man ja.
Super spannend. Da habe ich halt gleichzeitig dieses Ding von, ich will nicht irgendwie Menschen für meinen Podcast sozusagen verwenden, weil also ich will da nicht die Props absahnen sozusagen für dafür, dass sich Menschen öffnen, aber mein Wunsch wäre auch, dass Leute vielleicht von sich aus da Interesse haben, und ich habe auch Menschen schon angefragt, aber ich merke auch, dass sehr unterschiedliche Reaktionen kommen, dass sich Menschen, die die Privilegien haben, auch viel lieber äußern als Menschen, die vielleicht eher nicht so viele Privilegien haben.
Naja, da haben wir heute auch drüber gesprochen in der Veranstaltung über Sprachlosigkeit und Wortlosigkeit. Da nochmal zu gucken, dass wir mit und auch gerade weniger privilegierte Menschen mit ihrer Wort- und Sprachlosigkeit, aber wir auch alle irgendwie liebevoll umgehen und die auch annehmen und genau, aber da, wo wir wollen, sie halt eben auch versuchen zu überwinden. Und dann kann so ein Podcast ja auch eine Plattform sein. Also
und ich würde es richtig gern auf jeden Fall die Möglichkeit geben, zu sprechen.
Also das fände ich irgendwie schön, weil irgendwie macht das, glaube ich, auch ein vollständigeres Bild, ne? Also, voll. Ja, das war so ein Impuls gerade einfach nochmal.
Voll gut.
Und das Erste, was du gefragt hast, irgendwas, was ich noch sagen
wolltest. Und ich habe hier noch eine Frage, die ich tatsächlich noch gerne stellen will, die ich vorher vergessen habe. Und zwar mit Freundinnenschaften. Ob du da das Gefühl hast, dass durch das Kinderbekommen, ob das sich sehr verändert hat.
Na, viele meiner alten Freundinnen haben tatsächlich dann auch irgendwie um mich herum Kinder bekommen. Also die so ganz langjährige Freundinnenschaften. Aber auch welche nicht. Ich würde schon sagen, dass ich die beiden, die keine bekommen haben, weniger sehe. Aber die wohnen auch in einer anderen Stadt. Also ich rede hier eigentlich nur über Fernbeziehungen. Ich habe ganz viele Fernbeziehungen zu Freundinnen. Und da würde ich so ein bisschen sagen, ja, die leiden schon darunter. Aber gerade die Freundinnen mit Kindern sagen, ja, wir packen es auch nicht zu fahren. Also wir sehen uns einfach weniger. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir uns weniger nah sind. Also das haben wir total gut aufrechterhalten. Auch mit denen, die keine Kinder bekommen haben. Aber es verändert schon was in meiner Flexibilität, mal kurz vorbeizukommen oder zu sagen, ich komme mal für eine Nacht. Ja, der Modus ändert sich. Und ich glaube schon auch, dass es mit Verbindungen, enge Verbindungen zu Menschen, die halt eben keine Kinder begleiten, sich tatsächlich verändert haben. Vielleicht aus einem gegenseitigen Unverständnis, weil ich nicht mehr auf Veranstaltungen so viel rumhänge, weil ich diese Polittreffen um 19 Uhr nicht mehr mache. Also weil das einfach für mich eine Uhrzeit ist, da bringe ich halt Kinder ins Bett und die bringe ich auch gerne ins Bett. Und klar könnten wir uns pragmatisch immer so aufteilen, aber das ist auch anstrengend, zwei Kinder ins Bett zu bringen. Und es ist auch schön, den Tag irgendwie zusammen abzuschließen. Und ich glaube, ja, sowas. Und ich hatte früher so ein bisschen die Illusion, ich kann mich ja unterhalten, während ich Kinder betreue. Und es ist einfach was anderes. Also es ist was anderes.
Das ist auch für die Freundin was anderes. Genau. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Naja,
eben. Und, und ich mache das nicht so gerne. Ich treffe mich halt lieber dann zu zweit auf einen Kaffee auch mal ohne Kinder. Und die sind nun mal aber da und brauchen auch was. Und ich glaube auch so dieses, ich kenne zum Beispiel so Situationen am Essenstisch, da versuche ich mich dann mit einer Freundin zu unterhalten noch parallel und die Kinder sind dabei und dann werde ich niemandem gerecht, der Unterhaltung nicht, den Kindern nicht. Und deswegen, ich glaube, das verändert sich auf jeden Fall, oder ich komme da so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück vielleicht, das, oder denke so, ja, ich wäre gerne die alleskönnende feministische Übermutter, die sozusagen politisch aktiv alle Diskriminierungsformen auf dem Schirm, ein super queeres Umfeld hat und so. Und siehe da, die Realität ist, ich habe Kinder in einer cis-hetero-Kleinfamilie und tue mich auch schwer, beim Abendessen noch mit meinen tollen Freunden irgendwie Gespräche zu führen, während ich halt einem Kind sage, dass es sich auf seinen Stuhl setzen soll.
Aber trotzdem bereust du es nicht.
Nein, nee, wirklich nicht.
Wow.
Ja, es ist irgendwie, ich glaube, es war, bevor ich Kinder bekommen habe, irgendwie auch gruselig. So dieses, boah, dann wird das alles so anders und so. Aber da wächst du ja auch rein. So ein Baby, das quatscht dir noch nicht dazwischen. Da
kann man sich noch mit Freundinnen gut treffen.
Naja, eben. Am Anfang trifft man sich total gut und dann kuschelt das Baby bei einem auf dem Schoß oder auf der Brust und irgendwann fängt das an zu laufen und braucht halt irgendwas anderes und siehe da, das geht gar nicht mehr so gut, zusammen Kaffee trinken zu gehen. Aber die Kinder werden auch schnell wieder größer und der Modus verändert sich und dann verabreden die sich mit anderen Kindern und dann sind die wieder ganz plötzlich schon wieder gar nicht mehr so viel da und dann...
Und Freundinnenschaften verändern sich ja so oder so voll viel. Mhm. Und ich merke das ja auch, dass wenn ich manchmal gemeinsame Themen mit bestimmten Menschen habe, dann habe ich mit denen gerade mehr Kontakt. Und dann kann sich's wieder ändern. Vielleicht ist es gar nicht so dramatisch. Ich frage mal Nele dazu.
Mach mal. Nele und ich haben da ja wirklich sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube, ich finde total schön, was eine Mitbewohnerin von uns hier mal gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du in dem Treffen auch warst. Dass sie mal gesagt hat, oh Mann, aber irgendwie ist ja auch schön, darüber zu reden, über dieses Kinderkriegen und immer darüber nochmal nachzudenken, wie das so unterschiedlich ist und dass es auch wichtig ist, dass Leute keine Kinder haben können. Aber mal ganz im Ernst, irgendwie gehört es doch auch zum Leben dazu. Und warum zur Hölle hängen wir das so hoch? Und irgendwie ist es auch ein Teil in mir, wünscht sich das. Also irgendwie so ein Ding von, voll schön, dass wir so bewusst die Entscheidung fällen. Aber ich fände es eigentlich auch total schön, wenn Kinder begleiten viel normaler wäre, auch in linken sozialen Bewegungen, in der radikalen Linken. Ich ernte immer noch oft Erstaunen, so positiv oft auch, ach krass, du hast Kinder? Also, aber ich merke das halt immer, dass alles nicht darauf ausgerichtet ist, dass ich politisch aktiv sein kann mit Kind. Und dann denke ich immer so, wenn das aber ganz normal wäre, dass wir einfach dran denken, es kann sein, dass Menschen nicht sehen können, die in unseren Veranstaltungen sitzen. Es könnte sein, dass genau Menschen mit einem Rollstuhl da rein wollen. Es können Menschen geben, die nicht hören können. Es könnte Menschen mit Kindern geben. Also ich finde, wir müssten einfach viel weiter gucken. Und ich will gar nicht sagen, dass das so voll die Diskriminierungsdimension hat mit dem Kinder haben, aber es macht es schon komplizierter. Und ich würde mir schon einfach manchmal wünschen, dass es einfach zum Leben dazu gehört und jetzt nicht so ein Ding ist. Ja.
Ich glaube, es ist ein wundervolles Schlusswort. Findest du auch?
Ja.
Also nachdem ich jetzt das Gespräch mit Loki und dann mit Saro geführt habe, sitze ich jetzt immer noch im Bauwagen, sind jetzt essen und haben mich auch eingeladen zu ihrem Familienessen. Aber ich wollte jetzt hier nochmal ein Fazit ziehen für die heutige Session. Ja, gerade nach diesen zwei Gesprächen ist meine Tendenz zu Kinder oder keine ein, ja, irgendwie möchte ich vielleicht schon Kinder und möchte vielleicht schon auch so ein Baby in meinem Bauch haben und möchte das erleben, was das ist mit der Geburt. Ich habe weniger Angst vor einer Geburt, nachdem ich mit Saro gesprochen habe darüber. Ich bin noch nicht so überzeugt von der Zweierkombination, obwohl ich sehe, was dafür spricht, aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, so möchte ich das unbedingt. Als ich in meine Wohnung jetzt gezogen bin, wo ich das erste Mal allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebe, dachte ich, ja, vielleicht auch ein gutes Umfeld für so ein Kind bekommen. Und da denke ich gerade schon, so ein Wohnprojekt mit mehr kleinen Menschen, mit mehr Eltern, hat da voll die Vorzüge. Und ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht nach Berlin ziehen muss, weil es da queere Geburtsvorbereitungskurse gibt und wahrscheinlich auch politisch sensiblere Kinderläden und so. Und ich frage mich, ob ich vielleicht jedes Mal, wenn ich jetzt das Gespräch mit den verschiedenen Menschen führe, total deren Meinung einnehme und wenn sie mir erzählen, wie toll Kinder bekommen ist und wie schön es ist, mit Kindern zu leben, ich dann denke, ja, auf jeden Fall. Und dann, wenn ich mit den kritischen Menschen spreche, dann denke ich, nein, das mache ich nicht. Naja, morgen werde ich ja mit Nele sprechen und dann werde ich mal gespannt sein, ob das für diese zwei Tage auf jeden Fall schon mal so war oder nicht. Dann stopp. Das war Kinder oder keine, ein Podcast zu Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, kinderfrei bleiben und Kinder begleiten.